Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kosten der Euro-Rettung sorgen in Deutschland für immer schärferen Streit. Bayerns Finanzminister Söder sagte mit Blick auf die Hilfen für Griechenland, jede Lockerung der Auflagen wäre der falsche Weg. Der CSU-Politiker hält einen Austritt Griechenlands bis Ende des Jahres für wahrscheinlich. SPD und Linkspartei wiesen darauf hin, dass auch das Deutschland teuer zu stehen käme.
In Athen verhandelte heute die Delegation von IWF, EU und Europäischer Zentralbank über die versprochenen Sparprogramme. Es geht um die Freigabe einer weiteren Hilfstranche für Griechenland im September. Man habe Fortschritte gemacht, hieß es nach den Gesprächen. Bayerns Finanzminister Markus Söder zurzeit in New York glaubt allerdings nicht mehr, dass Griechenland noch lange in der Eurozone zu halten sei. Und ein Austritt des Landes hätte auch seine guten Seiten.
Die Eurozone muss Zähne zeigen. Sie darf nicht nur ständig Geld geben, sie muss auch klare Bedingungen formulieren. Und es geht nur, wenn man am Ende ein Exempel statuiert. Das geht nur an Griechenland. Damit wird auch den anderen Partnern in Spanien, in Italien beispielsweise gezeigt, dass sie die Bedingungen einzuhalten haben. Es darf kein Fass ohne Boden werden.
Bei den Finanzexperten der Schwesterpartei CDU rufen Söders scharfe Worte Unbehagen hervor. Es gehe nicht, dass die Eurozone ein Mitglied zum Austritt dränge.
Die Entscheidung, ob Griechenland in der Eurozone verbleibt oder nicht, ist eine Entscheidung der griechischen Regierung, des griechischen Parlaments. Und ich glaube, wir würden uns einen Gefallen tun, wenn wir uns um die Fragen in Deutschland kümmern und die Fragen diskutieren, die wir am Ende des Tages zu entscheiden haben.
Auch der Parteivorstand der Linken beschäftigte sich heute mit der Euro-Krise. Ein Austritt Griechenlands sei der falsche Weg. Vielmehr müsse den Krisenstaaten mehr geholfen werden. Auch der Fraktionsvorsitzende der Linken, Gysi, kritisierte im ARD-Sommerinterview die Aussagen Söders.
Das eine ist, dass wenn die austreten und die wieder einführen, ihre nationale Währung, dann könnten sie nicht zurückzahlen. Wenn sie nicht zurückzahlen, tritt die Haftung Deutschlands in Kraft. Das kostet uns mindestens 80 Milliarden Euro. Also schon deshalb bin ich dagegen. Und der zweite Grund, Griechenland würde verelenden. Das wollen wir auch alle nicht.
Die griechische Regierung hat versprochen, weitere knapp 12 Milliarden Euro im Staatshaushalt einzusparen. Die Zeitungen in Athen schrieben heute, schockierende Kürzungen bei Sozialleistungen und im öffentlichen Dienst stünden bevor.
Der italienische Ministerpräsident Monti fordert in der Euro-Krise mehr Unabhängigkeit der Regierungen von den nationalen Volksvertretungen. Monti sagte dem Spiegel, wenn sich die Regierungen vollständig an ihre Parlamente binden ließen, wäre ein Auseinanderbrechen Europas wahrscheinlicher als eine enge Integration. Die Regierungen hätten auch die Pflicht, die Parlamente zu erziehen. Monti befürchtet offenbar, dass sich viele Abgeordnete vor allem an kurzfristigen nationalen Interessen orientieren. In Syrien kämpfen Regierungstruppen und Aufständische weiter erbittert um die Vorherrschaft. Die Gefechte konzentrieren sich nach wie vor auf Aleppo. Unterdessen befürchten Regierungsgegner, dass auch iranische Milizionäre für den syrischen Präsidenten Assad die Waffe in die Hand nehmen. So wird behauptet, bei der gestern in Damaskus entführten Gruppe von Iranern handle es sich nicht um Pilger, sondern um iranische Elitesoldaten.
Aleppo, Salah ad-Din. Dieses Video soll die Front zeigen zwischen den Soldaten der Regierungsarmee und den bewaffneten Aufständischen. Auch nach mehr als zwei Wochen ist nicht klar, wer in der nordsyrischen Großstadt die Oberhand gewinnen wird. Die Rebellen geben an, die Hälfte der Stadt unter ihrer Kontrolle zu haben. Gegendarstellung des syrischen Staatsfernsehens. In mehreren Vierteln Aleppos habe man Einheiten der Aufständischen angegriffen. Einige Kämpfer seien gefallen, andere hätten sich ergeben. Beobachter glauben, dass sich in Aleppo Assads Schicksal entscheiden wird. In Damaskus veröffentlichte die oppositionelle Baraa-Brigade ein Video, das gefangene Iraner zeigen soll. Aus Teheran heißt es, eine Pilgergruppe sei entführt worden. Doch der oppositionelle Hauptmann bezeichnet einen von ihnen als Offizier der iranischen revolutionären Garden und zeigt dessen angebliche Papiere. Man werde beweisen, dass der Iran die Regierung Assad mit Waffen und Kämpfern unterstütze. Die syrische Zivilbevölkerung steht zwischen den Fronten. Ein Appell des Roten Kreuzes an beide Seiten, die Bürger zu schützen, blieb bislang ohne Wirkung.
Der Countdown läuft für die Marssonde Curiosity, zu Deutsch Neugier. In gut 11 Stunden soll der Roboter auf dem roten Planeten landen, nach 8-monatigem Flug. Geplant ist, die Sonde von knapp 21.000 Kilometern in der Stunde auf Null abzubremsen.
Nur noch 160.000 Kilometer durchs All, dann setzt Curiosity zu ihrer heikelsten Mission an. der Landung auf dem Mars. Jahrelang haben die Wissenschaftler sie im Labor getestet. Die 7 Minuten des Schreckens zwischen Himmel und Mars, wie die NASA sie ganz Hollywood-tauglich in ihrem Werbevideo tauft. Es sind diese 7 Minuten, die der Rover braucht, um auf dem Mars zu landen. Der Computer muss das komplizierte Manöver alleine steuern, denn in der Zeit ist er abgekoppelt von der Erde. Läuft nur ein Teil der Operation schief, dann heißt es Spiel vorbei. Mit seinen 900 Kilo, ein Schwergewicht, wird das Gefährt nur dank des aufwendigsten Manövers in der Geschichte der Mars-Projekte landen können. Ein raketenbetriebener Himmelskran soll das Mobil sanft herablassen. Erst dann kann es sich aufmachen zu seiner eigentlichen Aufgabe, erkunden, ob es Spuren von Leben gibt auf dem Planeten. Rational sind wir zuversichtlich, emotional in Panik, bereit für die Landung. Den NASA-Wissenschaftlern ist klar, auch politisch ist das 2,5 Milliarden Dollar teure Prestigeprojekt eine heikle Mission. In Zeiten knapper Kassen braucht die Raumfahrtbehörde einen Erfolg, um weitere Steuermilliarden loseisen zu können. Auch deshalb werden im Kontrollzentrum alle die Luft anhalten, wenn Curiosity sich in unbekannte Welten aufmacht.
Um die Energiewende zu erreichen, ist Bundeswirtschaftsminister Rösler bereit, vorübergehend Umweltauflagen zu lockern. Der Ausbau von Stromnetzen zwischen Nord und Süd sei zwar auch mit den geltenden Gesetzen möglich, so der FDP-Politiker zur Welt am Sonntag, es komme aber immer wieder zu unnötigen Verzögerungen. Rösler schlug auch vor, die Klagemöglichkeiten der Bürger zu begrenzen. Die Arbeiten an Deutschlands erstem Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port kommen nur schrittweise voran. In Wilhelmshaven ging heute der Schlepperhafen in Betrieb. Dort sollen Boote anlegen, die zum Manövrieren der Containerschiffe nötig sind. Ursprünglich stand die feierliche Eröffnung des gesamten Prestigeprojekts auf dem Programm, doch die Fertigstellung verzögert sich. Bundeswirtschaftsminister Rösler hatte seinen Besuch heute in Wilhelmshaven abgesagt.
Nur ein kleines Arbeitsboot, weder ein Schlepper noch ein gigantischer Containerfrachter. Und der prominenteste Gast, Bundeswirtschaftsminister Rösler, ist auch nicht gekommen. Eröffnung des Schlepperhafens statt des gesamten Jade-Weser-Ports. Niedersachsens Verkehrsminister Bode hat eingeladen.
Nun, der 5. ist ein Vertragsdatum. Wir mussten am 5. fertig werden und der Schlepperhafen ist am 5. rechtzeitig fertig geworden, als letzter Baustein unserer Infrastruktur.
Ursprünglich sollte heute der komplette Tiefwasserhafen offiziell in Betrieb gehen. Ein gemeinsames Milliardenprojekt der Länder Niedersachsen und Bremen. Doch der Termin konnte nicht gehalten werden, weil fast 300 Risse in der Spundwand klafften. Ursache bislang unbekannt. Reparaturkosten rund 50 Millionen Euro. Taucher mussten die Kaimauer aufwendig abdichten mit einer vorgesetzten Betonwand. Auch die musste bereits nachgebessert werden. Der Starttermin des Tiefwasserhafens verschiebt sich um etwa 7 Wochen auf den 21. September. Dass Niedersachsens Verkehrsminister trotzdem jetzt schon feiert, wenn auch nur den Schlepperhafen, dafür hat die Landtagsopposition nur Spott übrig.
Das ist ein bisschen so, als wenn man groß einlädt zu einer großen Einweihung eines großen Neubaus unseres Hauses. Und dann ist das Haus aber nicht fertig und dann feiert man die Garageneinweihung. Ich glaube, ein bisschen mehr hätte man heute dann schon vorweisen müssen, um überhaupt eine Feier zu machen.
Die Baumängel könnten ein juristisches Nachspiel haben. Die niedersächsischen Grünen überlegen, auf Herausgabe der Akten zum Hafen zu klagen.
Erstmals nach ihrer Abreise aus dem olympischen Dorf hat sich die Ruderin Nadja Drigalla öffentlich zu Wort gemeldet. Sie distanzierte sich in einem dpa-Interview von rechtem Gedankengut und erklärte, ihr Freund sei nicht mehr Mitglied der rechtsextremen NPD. Die 23-Jährige kündigte an, sie wolle ihre sportliche Karriere fortsetzen. Der Wirbel um die Beziehung war Grund für die Abreise der Athletin aus London.
Hans Sennewald, rechts im Bild, Vorsitzender des Landesruderverbandes, begleitet Nadja Drigalla am Nachmittag zum Interview mit der deutschen Presseagentur. 2 Tage nachdem bekannt wurde, dass die Olympiateilnehmerin mit einem bekannten Rostocker Rechtsextremisten liiert war, bricht sie ihr Schweigen. Ich habe keine Verbindung in seinen Freundeskreis und diese Szene gehabt und lehne das absolut ab, sagt sie. Wegen ihrer Beziehung war die damalige Polizistin schon im Frühjahr vergangenen Jahres zu einem Gespräch im Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern gebeten worden und schied anschließend freiwillig aus dem Dienst aus. Von September an sollte Nadja Drigalla bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr anfangen. Natürlich möchte ich mit dem Sport weitermachen. Ich wünsche mir, dass ich meine Pause in Ruhe beginne und dann Anfang September wieder anfangen kann. Nach den Olympischen Spielen sollen weitere Gespräche mit dem Deutschen Ruderverband geführt werden. Dann wird sich klären, ob Nadja Drygala ihre sportliche Laufbahn fortsetzen kann. Zu den Äußerungen heute gab es bislang keine Stellungnahmen, weder aus dem Sport noch aus der Politik.
Der Medaillenregen bei den deutschen Olympiaathleten lässt nach. Heute gab es vor wenigen Minuten nur für die Fechter Teambronze im Florett. Die Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf durfte gestern Abend erst nach längerem Hin und Her ihr Silber in den Händen halten. Auf der Kanareninsel La Gomera haben die Flammen eines Waldbrandes den Nationalpark Garachonay erreicht, der zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Mehr als 400 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Starke Winde erschweren es, die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen auf besiedeltes Gebiet zu verhindern. Auch auf der Nachbarinsel La Palma wütet ein Waldbrand. Hier sei aber die Wetterlage günstiger als auf La Gomera. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. August.
Kühlere Atlantikluft, die von dem Tief über der Nordsee herangelenkt wird, trifft bei uns auf sehr warme Luft. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands können sich deshalb wieder unwetterartige Gewitter entwickeln. Die sind zu Beginn der Nacht noch im Südosten Bayerns aktiv, dann breiten sich von Westen zum Teil heftige Schauer und Gewitter aus. Im Osten und Südosten morgen anfangs noch hier und da Sonnenschein, sonst bei meist starker Bewölkung teilweise kräftige Schauer und Gewitter. In Sachsen und Bayern sind Unwetter möglich, später wird es von Südwesten wieder freundlicher. Der Wind weht mäßig, gelegentlich auch frisch aus West bis Südwest, in Schauer- und Gewitternähe Gefahr von Sturmböen. In der Nacht 12 bis 17 an der oberen Elbe und an der Isar bis 18 Grad. Morgen Temperaturen von 18 Grad in der Eifel bis 28 Grad am Inn. Dienstag und Mittwoch nur noch mäßig warm. In der Nordhälfte viele Wolken, hier und da gibt Schauer. Im Süden zwar auch noch einzelne Schauer, aber dort zeigt sich auch häufiger die Sonne. Am Donnerstag mal Sonne, mal Wolken und lokale Schauer.
Die Tagesthemen sehen Sie heute um 23.15 Uhr mit Karin Joska. Wir zeigen Ihnen, warum Italiens Ministerpräsident Monti vor einem psychologischen Auseinanderbrechen Europas warnt und berichten, wie die Ruderin Drygala um ihre Karriere kämpft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.